Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Heute soll über ein Wort gepredigt werden, das im ersten Brief des Apostels Petrus im zweiten Kapitel überliefert ist. Da heißt es: Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Liebe Gemeinde, wir feiern Tauferinnerung. Wir feiern, dass wir auf den Namen Jesu, Gott des Vaters und des Heiligen Geistes, getauft worden sind. Luther hat einmal gesagt: Wenn es um deinen Glauben geht, dann sei so stolz, wie du kannst. Und ich finde, wir dürfen und können stolz darauf sein, dass wir getauft sind, dass wir zur Gemeinde Jesu gehören, dass wir zu Gott gehören dürfen. Und man kann das an dem Predigttext, der uns heute aufgegeben ist, sehr schön durchdeklinieren, warum wir guten Grund haben, stolz zu sein, dass wir Christenmenschen sind. Es sind drei beeindruckende und sehr große Bilder, die wir hier vor Augen gestellt bekommen. Das erste ist das Bild des neugeborenen Kindleins. Taufe, das hat man immer als eine Neugeburt verstanden. Und man kann sich das auch ganz praktisch vorstellen. Wir sind auf die Welt gekommen, nachdem die Fruchtblase der Mutter geplatzt ist. Wir sind aus dem Wasser herausgekommen und dann haben wir unser Leben hier begonnen. Wir werden Christen, wenn wir aus dem Wasser der Taufe geholt werden. Die Taufe wiederholt sozusagen den Geburtsvorgang auch ganz sinnfällig noch einmal und macht uns deutlich: Ihr seid von Gott her neu geboren. Was ja nichts anderes heißen will, als dass ihr habt Leben empfangen von Gott. Und ihr seid durch die Taufe Kinder Gottes. Man könnte sagen, dass das Christentum die Religion des Kindes ist. Es gibt keine Religion, wo ein historisches Baby, ein bekanntes historisches Baby im Mittelpunkt der Religion steht. Und für uns, auch hier in unserem Kulturbereich, ist Weihnachten nach wie vor das größte Fest. Es ist ein Fest des Kindes. Es ist ein Fest, wo wir auch die Kinder ganz besonders in den Blick nehmen. Und wenn Eltern ihre Kinder taufen lassen, dann geben sie ja ein Stück ihrer Elternschaft an Gott ab. Das ist auf der einen Seite entlastend und auf der anderen Seite wird damit deutlich: Dieses Kind ist nicht nur euer Kind, sondern es ist ein Kind Gottes. Jesus gibt den Kindern auch in seiner Predigt eine ganz besondere Stellung. Warum sagt er: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Himmelreich? Warum sagt er den Leuten: Ihr müsst auf die Kinder hören, als er im Tempel diesen Aufruhr verursacht? Weil die haben ihre Engel vor dem Angesicht ihres Vaters? Nun, das Erste ist, ein Kind, das fängt an. Es fängt an zu leben. Alles, was ein Kind erlebt, erlebt es zum ersten Mal. Und das ist Jesus wichtig. Ihr müsst anfänglich leben. Ihr müsst immer wieder neu anfangen können. Jeder Gottesdienst ist im Grunde so etwas wie ein Duschbad zur Erneuerung von Leib und Geist und Seele, dass man neu anfangen kann. Deswegen gibt es am Anfang des Gottesdienstes Vergebung der Sünden. Wir sollen entlastet werden. Wir sollen neu anfangen können. Kinder können anfangen. Wer anfangen kann, das hat Immanuel Kant eindrücklich beschrieben, das ist einer, der Freiheit hat. Wenn man etwas anfängt, dann ist man frei. Und das gehört zu den Kindern Gottes dazu. Wir Christenmenschen sind von unserem Wesen her von Gott befreit. Wir sind freie Menschen. Ich habe dich erlöst, das heißt befreit. Was Kinder können, das ist empfangen. Ein Kind arbeitet noch nicht nach dem System, ich gebe dir was und ich krieg was zurück. Ein Kind, das will an die Mutterbrust, da will es Leben bekommen. Ein Kind freut sich riesig über irgendein Geschenk, es empfängt das Geschenk. Es kommt aber nicht auf den Gedanken, es muss gleich irgendwas anderes zurückgeben. Empfangen können, das heißt, dass man weiß, dass man sein Leben einem anderen verdankt, dass wir von woanders her leben. Kinder können spielen. Spielen, das ist eine hohe Gabe, sie verlieren sich im Spiel. Sie können alles um sich herum vergessen, um nur dieses Spiel zu spielen, das sie sich vielleicht ausgedacht haben, dass sie da zusammenspielen. Es gibt in der Einschätzung der Taufe zwischen den Konfessionen große Unterschiede. Es hat auch immer wieder Streit gegeben. Wir haben früher mal an das Täufergedenken hier erinnert. Die evangelische Christenheit hat dieses Taufevangelium, das wir gerade gehört haben, sehr ernst genommen, und zwar den Teil, wo es heißt, du sollst gelehrt werden und alles halten, was ich dir befohlen habe. Deshalb hat Luther großen Wert darauf gelegt, dass die Eltern und die Paten ihre Kinder christlich erziehen. Wenn man Taufagenten durchschaut, dann sieht man, in der evangelischen Kirche wird immer gefragt, willst du dein Kind taufen lassen und willst du es im christlichen Glauben erziehen und unterweisen lassen. Dieser Satz fehlt in vielen anderen Agenten. Warum war das Luther so wichtig? Er hat gesagt, wenn Jesus das gesagt hat, dass ihr das lernen sollt, dann bedeutet Christsein auch immer sozusagen in die Schule des Glaubens zu gehen. Dann ist Taufe nicht nur ein einzelner Akt, ein sakramentaler Akt, der sozusagen den Menschen verändert, sondern dann ist Taufe etwas, was immer weiter uns bestimmen soll. Deshalb hat Luther in seiner Erklärung der Taufe unter anderem den schönen Satz gesagt, dass täglich unser alter Adam ersäuft werden soll. Also dass wir sozusagen täglich aus der Taufe neu herausgeholt werden sollen. Und wir haben das ja übrigens auch genauso gesungen. Allmorgen, jeden Morgen ist ganz frisch und neu des Herrn Gnad und große Treu. Spielen und dabei etwas lernen. Sie werden vielleicht denken, naja, das ist so ein Nebenschauplatz der Taufgeschichte. Aber es ist ein wichtiger Nebenschauplatz. Für die Reformatoren bedeutete das, dass sie gesagt haben, Kinder müssen etwas lernen. Und Luther hat überall in den reformatorischen Gebieten die Grundschulen eingeführt, auf die nach seinem Willen auch Mädchen und Jungen gehen sollten. Alle Kinder, nicht nur die Kinder des Adels oder des gehobenen Bürgertums, sondern alle sollten diese Schulen besuchen. Später hat man Kleinkinderschulen geschaffen, um auch die kleinen Kinder entsprechend zu unterweisen. Und es ist in diesen Tagen genau 175 Jahre her, dass der erste Kindergarten entstanden ist. Ein Mann namens Fröbel hat den geschaffen. In Thüringen, in Bad Blankenburg, steht dieser Kindergarten. Und er hat den Namen Kindergarten weltweit verbreitet. Dieses Wort gibt es in 40 Sprachen der Welt unübersetzt. Kindergarten, das versteht man in Amerika und überall. Und in Amerika gibt es auch einen speziellen Tag, an dem man sich einmal im Jahr an Fröbel erinnert. Fröbel hat gesagt, ihr müsst den Kindern beibringen, spielen zu lernen. Und er hat dafür besonderes Spielmaterial entwickelt, um die Kinder früh anzuregen, mit Dingen umzugehen. Das hat übrigens Folgen bis auf den heutigen Tag. Ich kann Ihnen so eine nette Geschichte erzählen. Ich habe einen Freund, einen Klassenkameraden, der hat in der Werbung Karriere gemacht. Er war ein wirklich bedeutender Werbemensch. Und eine seiner wichtigen Stellen, zu denen er dann berufen worden ist, war, dass er Marketingdirektor bei Lego wurde. Wir haben uns viele Jahre, nachdem wir uns zum Abitur verabschiedet haben, wir uns wieder gesehen zu einem Klassentreffen. Und da erzählte er mir, ja, bei Lego hätte er versucht, den italienischen Markt zu erobern. Er hätte festgestellt, Lego wird in Italien nicht gespielt. Er ist mit diesem Projekt gescheitert. Und dann sagte er mir so schön, weißt du, da habe ich mich an dich erinnert. Du hast mir damals schon gesagt, Konfessionen spielen eine große Rolle. Wir haben ganz ausführliche Marktstudien gemacht und haben festgestellt, in Italien kriegen die Kinder lauter Plüschpuppen und alle möglichen Plastiksachen geschenkt. Und das liegt daran, weil die katholisch erzogen sind. In Deutschland seit Fröbel lernt man, man muss praktische Sachen machen. Nun bin ich ja jetzt Großvater geworden, ich habe 3 Enkelkinder in Athen. Und dann habe ich natürlich wissen wollen, was kriegen die denn in Athen geschenkt? Habe ich festgestellt, ist so ähnlich wie in Italien. Und als wir letztes Jahr nach Athen gefahren sind, habe ich einen großen Kasten mit Legosteinen mitgenommen und habe die da hinterlassen bei meinen Enkeln. Weil Spielen, kreativ Spielen, ist eine hohe Begabung und braucht eine besondere Förderung. Und das wirkt sich das ganze Leben lang auf. Lebendige Steine sollen wir sein. Liebe Gemeinde, das ist ein sehr widersprüchliches Bild. Ein Stein ist totes Material. Das ist ja gerade dadurch so fest und unbeweglich, es ist tot. Und auf der anderen Seite geht es um lebendige Steine. Ein gewagtes Bild, das Petrus hier vor unsere Augen stellt. Und er fügt 2 Dinge zusammen. Er fügt, wie man das auch gehört hat, diesen Satz aus dem Psalm, das ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, dass der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Dieser Vers, der wird in unseren Ostergottesdiensten oft gelesen als Psalm, dass Christus, der verworfen worden ist, sozusagen zum neuen Grundstein einer Kirche, einer großen Gemeinschaft geworden ist. Und nun verwendet Petrus dieses Bild so, dass er sagt, ja, wir haben sozusagen in unserer Osterliturgie, in den Taufliturgien haben wir den Stein und wir haben Jesus und jetzt verbinden wir das, der lebendige Stein. Dieses Bild ist deswegen auch so wichtig, weil deutlich wird, wenn wir getauft werden, liebe Gemeinde, dann sind wir ja immer noch die gleichen Menschen. Das heißt, die Probleme, die wir haben, sind damit ja nicht weg. Wir wollen einen anderen Umgang mit diesen Problemen lernen. Wir wollen einen christlichen Umgang damit lernen. Das heißt aber auch, Taufe bedeutet, die Erfolgreichen und die Gescheiterten, die Glücklichen und die Unglücklichen, die Gesunden und die Kranken, sie alle sind Teil dieser Taufverheißung. Es ist jetzt gerade eine Woche her, dass des gescheiterten Attentats an Hitler gedacht worden ist. 81 Jahre ist das her. Und einer, der von diesem Attentat dann betroffen war, das war Dietrich Bonhoeffer. Er hat durch einen amerikanischen Geheimsender von diesem gescheiterten Attentat gehört und er hat dann 24 Stunden damit gerungen, was das bedeutet. Es war ihm damals wohl schon ziemlich klar, dass damit auch seine Identität auffliegen würde und er dafür zur Verantwortung gefordert würde. Und dann hat er einen Tag später an seinen Freund Eberhard Bethge einen Brief geschrieben, aus dem ich Ihnen ein paar Zeilen vorlese. Und da haben Sie diesen Aspekt, was es heißt, wenn man sozusagen an der Grenze ist, wenn man merkt, alles, was du versucht hast, ist umsonst. Alles, wofür du die letzten Jahre gelebt hast, ist beendet. Wenn man völlig darauf verzichtet, aus sich selbst etwas zu machen, sei es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder oder einen Kirchenmann, einen Gerechten oder einen Ungerechten, einen Kranken oder einen Gesunden, dann wirft man sich Gott ganz in die Arme. Dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern das Leiden Gottes in der Welt ernst. Dann wacht man mit Christus in Gethsemane. Und ich denke, das ist Glauben. Das ist Metanoia, Umkehr. Und so wird man ein Mensch, ein Christ. Also auch in der größten Anfechtung hält Bonhoeffer an diesem Zuspruch, Christus ist bei dir, fest. Und er macht deutlich, dass diese Zusage weit über unser Leben hinaus Gültigkeit hat. Petrus schreibt hier, dass die lebendigen Steine zu einem geistlichen Haus aufgebaut werden sollen. Und das heißt, wir selbst, wir sind Teil dieses Hauses. Wir sind Teil dieser Gemeinschaft. Getauft sein, das heißt, ein Zuhause haben. Getauft sein, das heißt, du darfst wissen, dass du geborgen bist. Das ist eine unglaublich wichtige Botschaft, gerade in unseren Zeiten, wo so viele Menschen so unbehaust sind, wo so viele Menschen keine Orientierung haben. Ich habe neulich den Vortrag eines Direktors hier von einem Gymnasium in Bensheim gehört, der mir erzählte, dass sie jetzt nach Corona ganz viele Kinder haben, die nicht kontaktfähig sind, die keine Kraft haben, morgens aus dem Bett auszustehen. Das sind keine sozial verwahrlosten Familien oder so, das sind völlig intakte Familien. Aber die Kinder haben das Zuhause sozusagen verloren. Sie wissen nicht, wo sie hingehören. Und es gibt übrigens gar keine Plätze in der Athos-Klinik und es gibt auch keine Psychologen, die beraten wollen können, weil die alle völlig überlaufen sind. Also da merkt man, was das heißt. Du hast ein Zuhause, du bist geborgen, du hast Halt. Das macht unseren Glauben verlässlich und fest. Und dann gibt es das letzte Bild, die königliche Priesterschaft. Also Petrus sagt uns, ihr seid eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk. Die Kirche ist eine besondere Gemeinschaft. Und ich möchte Ihnen sagen, ja, das sind wir. Und das haben Sie heute ganz vielfältig schon mitbekommen. Es geht mit einer ganz banalen Sache los. Sie konnten heute Morgen einfach hier in die Kirche rein. Das gibt es sonst nicht. Sie können nicht einfach in einen jüdischen oder einen muslimischen Gottesdienst in Deutschland gehen. Durch Ihre Ungläubigkeit bringen Sie die Reinheit dieser heiligen Veranstaltung durcheinander. Sie können nicht in einen hinduistischen Tempel gehen. Sie müssen dazugehören. Sie müssen ein Teil dieser Gemeinschaft sein. Aber wenn Sie in einen christlichen Gottesdienst kommen, da ist die Tür immer offen. Sie können kommen. Keiner fragt Sie, gehören Sie dazu? Haben Sie einen Mitgliedschaftsausweis? Haben Sie irgendwelche Belege dabei, dass Sie getauft sind? Nein, jeder kann kommen, wie er ist. Als wir vor ein paar Jahren eine Umfrage gemacht haben in unserer Gemeinde, wir wollten wissen, wie sehen unsere Gemeindeglieder unsere Arbeit, nehmen die das wahr, was kriegen die davon mit, haben wir so nach dem Telefonbuch, so wie man das so richtig macht bei solchen Untersuchungen, haben wir also 200 Leute rausgesucht in Bensheim, die sollten besucht werden. Und wir haben 30 Gemeindeglieder geschult, dass die solche Besuche machen können. Es ist was ganz Interessantes passiert. Die meisten der Leute, die zu den Menschen gegangen sind, um diesen Fragebogen mit denen auszufüllen, sind an der Tür abgewiesen worden. Die Leute haben gesagt, naja, sie sind, vielleicht kommen sie schon aus der Gemeinde, aber also geben Sie mir das mal, ich fülle Ihnen das aus und werfe das ein. Das haben ganz viele gemacht. Und da habe ich gemerkt, was das heißt. Ich habe tausende von Leuten in meiner Amtszeit besucht, und ich bin praktisch nie abgewiesen worden. Und in den meisten Fällen bin ich auch gar nicht angemeldet gewesen. Ich habe einfach geklingelt und habe gesagt, ich bin Ihr Pfarrer und ich möchte Ihnen gerne zum Geburtstag gratulieren. Es gab ja auch ganz viele, die ich vorher noch gar nicht kannte oder Zugezogene. Das heißt, die Selbstverständlichkeit, offene Türen zu finden, ist nicht so gegeben. Aber Kirche ist ein Ort mit offener Tür. Und Sie können da mitmachen oder nicht. Es hat jetzt keiner gefragt, ob Sie die Verse alle gut gesungen haben und ob Sie die Liturgie können. Jeder darf singen und beten, und auch wenn er es nicht tut, werden wir jetzt nicht sagen, jetzt musst du gehen oder das eine Mal sollte genügt haben. Und wenn wir heute auseinandergehen, dann bekommt jeder von uns einen Segen. Jeder bekommt den Segen Gottes zugesprochen. Sie müssen mal wissen, was das heißt. Ohne irgendwelche Voraussetzungen wird gesagt, der Herr behüte dich, er gebe dir Frieden, er lasse sein Angesicht über dir leuchten. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, die Gottesdienste sind noch gar nicht so wichtig und die Leute gehen da nicht hin. Da müssen sie sich klar machen, wir haben heute zum Beispiel dieses Lied gesungen, Allmorgen ist ganz frisch und neu. Und ich finde, es ist immer noch etwas in diesem Lied drin, wovon es da singt, dass es nämlich frisch und neu klingt. Es ist 1541 geschrieben, also zu Zeiten der Reformation. Und wenn wir das hier singen, dann stimmen wir sozusagen in einen großen Chor ein, der über die Jahrhunderte hinweg reicht und auch weit natürlich über Bensheim hinausgeht. Der Predigttext, den wir heute bedenken, der wird heute auch in Jombe gepredigt. Das ist auch eine lutherische Kirche. Oder in Padilla, wo unser Kinderheim ist. Das ist auch eine lutherische Kirche. Da haben die diese Tradition auch. Das heißt, wir sind, auch wenn wir jetzt vielleicht wenige sind, oder dann ist trotzdem klar, die weltweite Gemeinschaft, die wird gefeiert, die ist da. Das sind die gleichen Texte, die gleichen Lieder, die hier und andernorts gesungen werden. Wenn Sie fragen, was ist denn diese besondere Gemeinschaft, dann merken Sie das in Diktaturen ganz besonders. Nirgendwo werden Gottesdienste so argwöhnisch beäugt wie in Diktaturen. Wer in der DDR in die Kirche gegangen ist, der hat dann oft schon Schwierigkeiten bekommen. Der hat das erlebt, was hier steht, Stein des Anstoßes, Ärgernis geben. Weil die Kirche ist ein Ort der Freiheit. Da soll frei Gottes Wort verkündigt werden. Und das gefällt allen Leuten, die autokratisch und diktatorisch sind, gefällt das nicht. Die wollen es in den Griff bekommen. Deshalb werden Sie hier in der Moschee die Predigt hören, die Herr Erdogan im Religionsministerium am Freitag verfassen lässt und dann den Imamen zuschickt. Dann ist das alles korrekt, politisch korrekt. Aber in der Kirche ist das anders. Der Kirche gilt die Freiheit des Wortes, die Freiheit der Verkündigung. Und es gibt noch eine Sache, wodurch diese besondere Welt der Kirche, dieses Reich Gottes, ganz praktisch deutlich wird, wenn wir Fürbitte halten. Da beten wir für diese Welt. Wir beten für die Leute, die bei uns Verantwortung tragen, die in Staat und Kirche regieren. Wir denken an die, die Leid tragen, an die Leute, die wir beerdigt haben. Und damit wird deutlich, wir sind für diese Welt da. Gottesdienst feiern, das ist eine Wohltat für die Welt. Liebe Gemeinde, wir sind getauft und wir dürfen stolz darauf sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.